Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Wir kommen zum Rückblick auf die Serie A vom Wochenende hier in der Sportshow auf meinsportradio.de und begrüßen erstmal unseren Experten, den freien Journalisten Thomas Hörner. Hallo Thomas.
Hallo Malte.
Wir müssen über ein 0:0 sprechen. Das klingt jetzt nicht besonders sexy wahrscheinlich für die meisten Hörer, aber das Spiel hatte es durchaus in sich und es war schließlich das Topspiel des vergangenen Wochenendes in der Serie A. Neapel empfing Inter und die beiden stehen ja an der Spitze der Tabelle. An den Punktabständen hat sich nach dem 0:0 natürlich nichts getan. Napoli weiter mit 25 Punkten vor Inter mit 23 Punkten, aber das Spiel hat letztlich auch vielleicht so ein bisschen Aufschluss gegeben über das, was beide Mannschaften so richtig auszeichnet in dieser Saison. Napoli, hattest du ja schon in unserem Saisonvorausblick gesagt, fluides Spiel, wirklich gefährlich, offensiv unheimlich stark, und Inter, ja, auch dank Luciano Spalletti mittlerweile ja wieder defensiv eine Macht. Das hat sich im Spiel wiedergespiegelt.
Ja, absolut. Also es war auch der erste Punktverlust von Napoli im Laufe der Serie A-Saison. Das spricht natürlich für Spalletti, der auch von Sarri, also dem Napoli-Trainer, nach dem Spiel als der potenzielle Defensivminister Italiens betitelt wurde oder gelobt wurde. Das hat den Hintergrund, dass Spalletti vor dem Spiel auch Sarri sehr gelobt hat und ihn als, der war ja früher eben im Bankwesen tätig, bevor er Trainer wurde, und da hat Spalletti gesagt, ja, wenn er dort geblieben wäre, wäre er heute Finanzminister, und das spiegelt wieder, was die beiden auch von sich halten. Im Spiel sind dann eben auch eben zwei unterschiedliche Strategien aufeinander getroffen. Inter hat sich darauf, auf seine eigenen Stärken realistisch berufen, kann man sagen vielleicht. Und zwar vor allem die Räume eng gemacht. Napoli versucht nicht ins Spiel kommen zu lassen. Und tatsächlich hat Napoli sich so schwer getan wie in kaum einem anderen Spiel eigentlich in dieser Saison, eigentlich in keinem anderen Spiel. Das war vielleicht auch ein bisschen für Inter dadurch begünstigt, dass Napoli vielleicht ein bisschen müde war vom Champions-League-Spiel bei Manchester City, wo sie sich ja auch ganz gut präsentiert haben, vor allem in der zweiten Halbzeit. Aber Inter war einfach top organisiert und hat unheimlich wenig zugelassen.
Und das einzige Team bisher, das im San Paolo ohne Gegentor geblieben ist, also Inter hat erstmals die Null gehalten auf napolitanischem Grund in dieser Saison. Du hast gesagt, nötige Frische gefehlt. Napoli hatte ja nicht nur das Manchester City-Spiel in den Knochen, auch die schwierige Partie in Rom vor einer Woche, die musste ja auch noch weggesteckt werden. Von daher vielleicht auch das ein Grund mit, dass das Ganze nicht so in Ergebnissen sich niederschlug. Aber Spalletti, weil er eben als Defensivminister, als Verteidigungsminister Italiens gelobt wurde, das ist schon eine herausragende Leistung eigentlich, die er bei Inter erbracht hat, nachdem ja doch Inter in den letzten Jahren, seit José Mourinho eigentlich weg ist, so eine richtig feste, standfeste Abwehr nicht mehr hatte.
Absolut. Das liegt, wie gesagt, vor allem an dieser guten taktischen Organisation, und da ist Spalletti auch darauf bedacht, dass er eben die Stärken der Mannschaft in den Vordergrund stellt, obwohl er eigentlich ein Trainer ist, der durchaus gerne auch offensiv und ansehnlich spielen lässt. Eine ganz wichtige Rolle hat dabei auch Milan Skriniar, der Neuzugang von Sampdoria Genua, der wieder unheimlich gut gespielt hat gegen Napoli, vor allem schon in seinem jungen Alter sehr gut Bälle antizipieren kann, ein unheimlich gutes Timing hat bei Tacklings, und obwohl er eine ziemliche Kante ist, großkräftig, wirkt auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen unbeweglich, aber der hat sich auch gegen diese flinken und schnellen Angreifer von Napoli wirklich gut präsentiert und immer wieder auch es geschafft, diese erste Pressinglinie zu überspielen mit einem flachen Pass, was Inter wieder auch immer wieder Verschnaufpausen gegeben hat und hin und wieder auch mal die Möglichkeit zum Kontern.
Und hinten steht dann eben auch noch Samir Handanovic, der nach einigen schwierigen und durchmischten Jahren in dieser Saison auch wieder komplett auf dem Posten ist, drei tolle Paraden gezeigt hat, jetzt auch gegen Napoli.
Also diese schwierigen und durchmischten Jahre, finde ich, hat nie gehabt. Er war eigentlich immer diese einzige große Konstante im Interkader. Vielleicht hat er auch pro Saison ein, zwei Mal bei Gegentoren nicht gut ausgesehen, aber generell muss man ihm auch zugute halten, dass er so lange jetzt bei Inter geblieben ist, so lange, bis diese Mannschaft vielleicht wieder in der Champions League spielen kann. Er ist ja schon vor einigen Jahren von Udinese Calcio, damals als Nachfolger von Julio Cesar, zu Inter gekommen, mit dem Bestreben, gleich wieder in einer neuen Inter-Mannschaft zu spielen, die es in die Champions League schafft. Aber dieses Jahr schaut es ganz gut aus.
Da habe ich ihn vielleicht auch ein bisschen zu kritisch gesehen, aber als Interista, ja, also, sei mir das verziehen.
Hat auch gesagt, der momentan vielleicht beste Torhüter Europas nach dem Spiel. Und er ist vielleicht im Spielaufbau nicht dieser ganz moderne Torwart. Das wird ja heute immer wieder auch berücksichtigt bei diesen Bewertungen. Aber auf der Linie eine absolute Wucht und vor allem auch eine absolute Führungspersönlichkeit mit einer Ausstrahlung, die eben auch dieser gesamten Defensive diese Ruhe verleiht, die es dann eben auch braucht, um so Sturmläufen entgegenzustellen, wie es etwa auch Napoli versucht hat. Auch wenn bei Napoli, wie gesagt, diese Spritzigkeit und dieses schnelle Passspiel, wie man es eigentlich kennt, so ein bisschen gefehlt hat.
Mhm. Offense wins games, Defense championship, sagt man ja, aus dem US-Sport abgeleitet, diese Weisheit. Ist das ein Vorausblick vielleicht schon auf den möglichen, auf einen möglichen Meistertitel von Inter Mailand, über den auch Diego Maradona gesagt hat, Napoli muss, wenn sie die Chance haben wollen, Meister zu werden, auf jeden Fall Inter schlagen. Das hat jetzt nicht geklappt. Kann sich das rächen?
Ja, da wurde Spalletti ja auch immer wieder jetzt drauf angesprochen und hat dann recht ironisch geantwortet, ja, wir werden Meister jetzt am Wochenende in den Sky Studios. Ich denke, Spalletti weiß, um die Stärken von Inter, und diese Mannschaft ist wohl noch nicht so weit, um ganz vorne mitzuspielen. Also ganz vorne im Prinzip um den ersten Platz. Ich denke, dass es für die Champions League reichen wird, aber da fehlt noch, da fehlen noch diverse Dinge, um wirklich um den Scudetto mitzuspielen. Und jetzt steht auch heute Abend ein ganz schwieriges Spiel bevor, daheim zwar gegen Sampdoria, aber Sampdoria ist auch eine Mannschaft, die momentan sehr gut in Form ist. Nach Napoli wahrscheinlich die Mannschaft, die den ansehnlichsten Fußball momentan in Italien spielt, offensiv gesehen. Und aber Inter, im Gegensatz zu den letzten Jahren, sie schaffen es dann doch, gegen die kleinen Mannschaften vor allem diese wichtigen Punkte zu holen. Und das sind ja auch eben die Punkte, die dann vor allem in Italien immer wieder den Unterschied machen in Sachen vorne oder eben nicht vorne.
Und den Unterschied macht natürlich auch die Teamzusammensetzung. Diego Maradona, der wurde in dem Zusammenhang dann auch natürlich befragt zu den Chancen von Napoli, was den Meistertitel angeht. Und dann sagt er, mir macht Sorgen, dass der Kader sehr dünn ist. Wie siehst du diese Einschätzung von Maradona?
Da hat er mit Sicherheit recht, wenn er die Abwehr und den Angriff meint. Im Mittelfeld hat man vielleicht sogar noch zu viele Optionen, sehr viele technisch gute Spieler, gleichwertige Spieler, junge Spieler, die immer wieder auch frische Impulse bringen können. In der Abwehr ist es tatsächlich ein bisschen dünn, und auch im Sturm jetzt eben, wo Milik sich leider einen erneuten Kreuzbandriss zugezogen hat, da fehlen auch taktische Variationen, weil eben dann die Spieler doch eher klein, wendig, flink sind, auf die Spalletti dazu, Sarri dazugreifen kann. Und da fehlt eben so eine Option wie Milik, ein vielleicht klassischer Mittelstürmer, der eben auch Bälle halten kann, der auch in der Box unheimlich präsent ist. Aber da kann ich mir gut vorstellen, dass Napoli vielleicht im Winter nochmal was machen wird und dort nachlegt.
Also im Moment, wie gesagt, Napoli 25 Punkte an der Spitze. Vor Inter mit 23 Punkten dritter Lazio. Die haben sich am Wochenende beim 3:0 gegen Cagliari schadlos gehalten. Vierter Juventus, und die haben Schützenfest gefeiert bei Udinese Calcio mit 6:2 gewonnen. Und Sami Khedira gelingt der erste Hattrick in Italien, der erste Hattrick als Profi ohnehin. Khedira auch einige schwierige Wochen gehabt, verletzt gewesen. So ein Spiel baut ihn dann natürlich wieder auf.
Ja, bestimmt. Also die Konkurrenz wird dadurch jetzt trotzdem nicht kleiner im Juve-Mittelfeld. Allerdings wird es ihm sicher Auftrieb gegeben haben. Drei Tore hätte ich jetzt vorher auch nicht erwartet von Sami Khedira. Ganz wichtig in dem Spiel vielleicht noch bei Udine war eben, dass Dybala zurück war. Da hat man gleich einen Unterschied gemerkt in dieser ganzen Spielanlage von Juve, dass es einfach schneller geht, handlungsschneller vor allem im Spiel nach vorne. Und ja, letztendlich haben sie auch wieder diese Gewinnermentalität an den Tag gelegt, die es einfach braucht, um eben doch wieder ganz vorne anzugreifen, denn sie haben ja einen Platzverweis bekommen von Mandzukic, einen recht blöden Platzverweis, aber eben dieses Spiel trotzdem gewonnen, obwohl es dann eben auch zwischenzeitlich 2:2 stand. Und genau diese Spiele sind das, was Juve vielleicht von der Konkurrenz unterscheidet, denn diese Spiele, gewinnen sie denn dann eben auch einfach mal.
Und deshalb bleiben sie oben dann auch dran. Momentan 22 Punkte, punktgleich mit Lazio und 4 Punkte vor der Roma, die auswärts beim FC Turin mit 1:0 gewonnen hat. Das war ein knapper Sieg der Römer, der zustande kam durch ein Tor von Kolarov. In der 69. Minute, 6. ist Sampdoria, also der nächste Gegner von Inter, die Crotone mit 5:0 abgefertigt haben. Und wir müssen natürlich noch über Milan sprechen, die zu Hause gegen Genoa gespielt haben, 0:0 gespielt haben. Positiv kann man festhalten, immerhin nach 3 Niederlagen in Folge nicht die 4. hinterher kassiert haben, sondern dann mal wieder einen Punkt geholt haben. Aber das ist auch letztlich viel zu wenig für Milan, wo es ja auch jetzt auch neben dem Platz auch schon wieder leichte Misstöne gibt.
Ja, das ist definitiv zu wenig für Milan. Da hätte es jetzt unbedingt einen Sieg gebraucht. Man merkt, dass das ganze Umfeld und auch die Mannschaft selbst ziemlich nervös wird, dass es da irgendwie brodelt, auch hinter den Kulissen, wie du gesagt hast. Also Berlusconi hat sich natürlich mal wieder zu Wort gemeldet, angemahnt, dass er weiß, dass Milan finanzielle Probleme hat, dass er besorgt sei über das Schweigen von Mr. Lee, dem neuen Eigentümer, der sich kaum in der italienischen Öffentlichkeit zu Wort meldet. Er hat angemahnt, dass es ein 100 Millionen Minus geben wird ohne die Champions League, wonach es ja momentan aussieht. Und zu den Grundgegebenheiten vielleicht noch. Bei Milan ist es ja so, dass Mr. Lee, dieser neue Eigentümer, die Gelder zunächst nicht aufbringen konnte. Dann ist eben ein Hedgefonds aus New York eingesprungen, hat diese Gelder zur Verfügung gestellt, will sie aber Ende nächsten Jahres wieder haben. Und da geht es um mehrere 100 Millionen. Und ansonsten wandert dieser Club in die Hände dieses Hedgefonds, dessen Inhaber auch kaum bekannt sind, beziehungsweise dessen Geldgeber. Und Milan steht vor einer ungewissen Zukunft, wie es momentan aussieht. Und das wirkt sich vielleicht auch ein bisschen auf den Trainer aus, auf die Mannschaft aus.
Ja klar, ungewisse Situationen, die schlagen sich dann nieder, weil man weiß ja nie, was dann weiter passieren kann. Hat sich Milan da einfach mit dem Investor verpokert? Hat man da eben in der Hoffnung auf viel Geld und frisches Geld auf den falschen Mann gesetzt? Hat Berlusconi an den falschen verkauft?
Ja, also er hat sich ja so lange Zeit gelassen beim Verkauf, mehrere Gespräche geführt mit mehreren potenziellen Abnehmern. Es wirkte alles wohl überlegt, aber während den Verhandlungen wurde auch in Italien deutlich, weil diese Anzahlungen der Raten für die Übernahme, die kamen immer wieder zu spät oder gar nicht. Dann musste, wie gesagt, dieser Hedgefonds einspringen, um die Gelder zur Verfügung zu stellen. Also es ist ein sehr dubioses Konstrukt, das mir als Milan-Fan Sorge bereiten würde.
Diese ungewisse Situation wirkt sich ja wahrscheinlich auch dann auf die potenzielle Trainersuche aus, denn Montella, der soll ja angezählt sein. Es wird ja öffentlich immer wieder spekuliert, wer denn ihm nachfolgen könnte. Nur welcher Trainer tut sich so ein Himmelfahrtskommando an?
Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Ein Top-Trainer momentan wahrscheinlich nicht. Marco Fassone, der Geschäftsführer von Milan, hat jetzt auch Montella nach diesem erneuten Punktverlust nicht unbedingt öffentlich verteidigt. Er hat nicht dementiert, dass Montella rausfliegen könnte. Montella wirkte auch sehr nervös, hat den Videoassistenten vor allem kritisiert und wieder betont, dass Milan ja so gut spiele, was jetzt auch die Fans nicht unbedingt zu sehen dürften. Er hat auch gesagt wortwörtlich, für mich geht es jede Woche um meinen Job, eben beiläufig zur Kritik am Videoassistenten, wo er auch diesen Platzverweis von Bonucci kritisiert hat, obwohl eigentlich die TV-Bilder recht deutlich zeigen, dass er einfach seinem Gegenspieler mit dem Ellbogen ins Gesicht schlägt, was wiederum auch zeigt, dass bei ihm die Nerven blank liegen. Also Milan-Fan wäre ich momentan nicht so gerne.
Stichwort Bonucci, über den ist ja sowieso einiges in den letzten Tagen berichtet worden und auch erzählt worden. Um den ranken sich da auch bei Milan weitere Geschichten. Der steht da sehr im Fokus derzeit.
Ja, also wie gesagt, seine Nerven, ja, die scheinen irgendwie blank zu liegen. Er hat es ja jetzt in die Weltelf des Jahres geschafft. Das ist aber wahrscheinlich eher auf seine Leistungen bei Juve zurückzuführen. Und da gab es offenbar einen sehr, sehr schlauen Mann, Walter Sabatini, der Koordinator von Suning beziehungsweise Inter, also dem Eigentümer von Inter, der zuvor bei der Roma Sportdirektor war und jetzt als Obermann quasi bei Inter fungiert. Angeblich hatte der Agent von Bonucci, als ein Wechsel im Raum stand, zuerst ihn kontaktiert. und Sabatini dankend abgelehnt mit der Begründung, so hört man, dass ein Bonucci-Wechsel zu Milan beide Mannschaften schlecht schwächen würde. Und damit scheint er zum einen auch recht zu behalten und zum anderen eben scheint Bonucci mit dieser Verantwortung nicht so richtig klarzukommen. Er hat ja sofort die Kapitänsbinde bekommen hier bei Milan, soll sie aber auch wieder zur Verfügung gestellt haben nach der 2-0-Niederlage gegen Sampdoria, was auch nicht unbedingt dafür spricht, dass er sich dieser momentanen Aufgabe gewachsen sieht.
Also viel Gesprächsstoff in der Serie A, viel Gesprächsstoff bei Milan. Wir bleiben natürlich auch dran an der Thematik, werden das weiter verfolgen hier auf meinsportradio.de und ich sage für heute vielen Dank an Thomas Hörner.
Ja, sehr gerne.
90 plus on air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Neben unseren wöchentlichen Sendungen rund um Hannover 96 präsentieren wir dir auch das 96 Spiel meines Lebens. Fans von Hannover 96 erzählen von ihren ganz besonderen Momenten mit den Roten. Wenn dir gefällt, was du hörst, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.